NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen. Wartezeit für die zweite Karriere. Bundestag debattiert über Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder. Dazu auch unser heutiger Kommentar. 60 Milliarden Euro für Mütter und langjährig Beschäftigte. Das Rentenpaket der Bundesregierung verursacht hohe Kosten. Das Trauma des Polizeibeamten, NSU-Attentatsopfer, sagt vor Gericht aus. 1,5 Milliarden Euro für Strom- und Gasleitungen. Die Stadt Hamburg kauft ihre Energienetze zurück. Und 3 Filme als Favoriten für die Oscar-Verleihung 2014. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Von der Regierungsbank direkt auf einen Managerposten in der Wirtschaft? Das hat ein Geschmäckle und birgt die Gefahr von Interessenskonflikten und kommt doch immer wieder vor. Dass Ex-Kanzleramtsminister Roland Pufalla eine Führungsposition bei der Deutschen Bahn übernehmen will, hat die Diskussion über eine Karenzzeit bei solchen Seitenwechseln neu befeuert und war auf Antrag der Opposition heute auch Thema im Bundestag. Annika Sepöhr fasst die Debatte zusammen.
Derjenige, der die Debatte über den Wechsel von Politikern in die Wirtschaft in den vergangenen Tagen ausgelöst hatte, zog es vor, nicht im Plenum des Bundestages zu erscheinen.
Ronald Pufalla.
Pufalla. Ronald Pufalla.
Der ehemalige Kanzleramtsminister von der CDU. Irgendwie war er aber doch anwesend, zumindest seine Worte. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Hasselmann zitierte nochmal Pufallas Einschätzungen, nachdem der ehemalige Bundeskanzler Schröder von der SPD 2005 zum russischen Energiekonzern Gazprom gewechselt war.
Jetzt kommen wir an einer rechtlichen Regelung wohl nicht vorbei. Es ist offensichtlich eine Illusion zu glauben, dass der Appell an politischen Anstand alleine ausreicht, um solche Fälle zu verhindern. Meine Damen und Herren, ich stimme nicht oft mit Ronald Pufalla überein, aber in der Frage ausnahmsweise ja.
Wie soll der Wechsel von Politikern in die Wirtschaft geregelt werden? Mit einem Gesetz oder reichen Selbstverpflichtungen? Der Appell an das politische Selbstverständnis, die moralische Verantwortung eines jeden Politikers. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen von Notz.
Dass wir eine Regelung brauchen, das zeigt doch auch die Kanzlerin. Sie lässt selbst verbreiten, sie habe ihrem Kanzleramtsminister eine Zeit im Abklingbecken selbst empfohlen. Aber er hält sich halt nicht dran. Ihr engster Vertrauter hört nicht auf die Kanzlerin. Und da sehen Sie ja, wo Sie mit Ihren Selbstverpflichtungen landen.
Die Grünen wollen, dass Politiker nach ihrem Amt 3 Jahre pausieren. Die Linke fordert, Karenzzeiten nach Kriterien festzulegen. Die Abgeordnete Wawziniak.
Angemessen, erforderlich, vor allem aber verhältnismäßig, ist eine Karenzzeit, die sich an der Dauer des Regierungsamtes, dem sich daraus ergebenden zeitlichen Anspruch auf Übergangsgeld und der ressortmäßigen Zuständigkeit orientiert.
Die SPD wolle eine pragmatische Lösung finden. Überlange Karenzzeiten seien aber realitätsfern, meint der SPD-Abgeordnete Özdemir.
Eine Karenzzeit ist kein Sprech- oder Handlungsverbot für ein ausgeschiedenes Regierungsmitglied. Langfristige Fernwirkungen eines Regierungsamtes sind niemals völlig auszuschließen. Erst recht nicht durch überlange Karenzzeit, die im Zweifel genau das Gegenteil bewirkt.
Zu viele Einzelfälle, zu viele Grauzonen sieht die Union, um Karenzzeiten in einem Gesetz zu regeln. Und speziell die Aufregung um den möglichen Wechsel des ehemaligen Kanzleramtsministers Pufalla zur Bahn kann der CDU-CSU-Abgeordnete Uhl nicht nachvollziehen.
Ein Wechsel von einem Regierungsamt zu einem Amt bei der Bahn ist ein Wechsel vom Bund zum Bund. Das ist überhaupt kein Wechsel. Man setzt sich für die Allgemeinheit ein in der Regierung, man setzt sich für die Allgemeinheit ein bei der Bahn in einem speziellen Fall.
Selbstverpflichtung oder Gesetz. Wie genau der Wechsel von Politikern in die Wirtschaft künftig geregelt werden wird, soll jetzt der Innenausschuss des Bundestages erarbeiten.
Annika Sepöhr berichtete. Die Diskussion um die Einführung von Karenzzeiten für den Wechsel von Spitzenpolitikern in die Wirtschaft ist auch das Thema unseres heutigen Kommentars im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, Berufspolitikern, auch Prominenten, den Weg in die Wirtschaft zu Verbänden oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen durch Auflagen so zu verlängern, dass er am Ende praktisch unbegehbar wird. Wie immer bei solchen Fragen geht es im konkreten Fall um Eignung und Hygiene. Um es gleich mal vorwegzunehmen, die Beispiele gelungener Wechsel, die Respekt und Anerkennung abnötigen, sind an einer ganz kleinen Hand abzuzählen. Dazu gehört jedoch ein Fall, der mal ganz exemplarisch zeigt, was einer kann, wenn er die Politik verlässt, um, sagen wir es mit dem Volksmund, richtig zu arbeiten. Roland Koch, Ex-Ministerpräsident in Hessen, lange Jahre auch einer der wichtigsten CDU-Bundespolitiker, hatte aus vielen Gründen Anlass, der Politik seinen Rücken zu zeigen und wurde Vorstandschef einer der bedeutendsten deutschen Baukonzerne. Und er kann's. Kein Versorgungsfall, kein Bewohner der Lobby-Wärmestube, kein Austragsstüberl-Bewohner, nichts von alledem. Mit Abkühlphase und Transparenz. Geht doch, ein Vorbild. Was in diesen Tagen dagegen ärgert, ist ja nicht der verständliche Wunsch eines Kanzleramtsministers außer Diensten, den Job zu wechseln, gern auch für viel Geld. Es sind die Umstände, die hier solche Wechsel ganz generell mal wieder in Verruf bringen. Es bleibt das Geheimnis der Kanzlerin, ihres Ministers und des Bahnchefs, warum sie, statt für saubere Verhältnisse zu sorgen, es zuließen, dass der üble Geruch von Postenschieberei mit Dankeschön-Charakter sich über die Sache legen konnte. Den schlechten Dienst, den Pofalla zum Schluss seiner Karriere in der Politik am Ende erwies, besteht ja darin, dass er die einschlägigen Urteile, die im Volk über Politiker so unterwegs sind, ausgiebig bediente. Dass ein Mann wie Pofalla, zu dessen Vorleben auch eine glänzende Rechtsanwaltskarriere gehört, den Posten bei der Bahn könnte, werden nur Leute anzweifeln, die ihn nicht kennen. Vermutlich ist es sogar so, dass der Merkelmann der Bahn ganz gut täte, denn dieser de facto Staatsbetrieb hätte dann einen Weichensteller unter Vertrag, der die Bahn als Teil der öffentlichen Infrastruktur an der Schnittstelle zur Politik mit Kompetenz vertreten würde. Was tun? Bitte kein Gesetz, sondern nachvollziehbare Compliance-Regeln für Kabinettsmitglieder auf Bundes- und Landesebenen. Nicht alles, was gegen die guten Sitten verstößt, ist nämlich justiziabel. Der Fall Pofalla lehrt ein weiteres Mal, in der Politik, ganz wie im richtigen Leben, gibt es Leute, denen wenig, manchen gar nichts peinlich ist. Das betrifft nicht nur Ex-Kanzleramtsminister, sondern sogar Kanzler. Aber aus sowas lassen sich keine Rechtsverstöße machen.
Dietmar Riemer kommentierte: Mehr Rente für Mütter mit erwachsenen Kindern, Rente mit 63 bei langer Lebensarbeitszeit, höhere Leistungen für Erwerbsgeminderte. Diese Pläne der Großen Koalition könnten teuer werden. Auf rund 60 Milliarden Euro schätzen die Experten des Bundesarbeitsministeriums die Mehrkosten der drei Rentenreformbausteine bis zum Jahr 2020. Grund genug für eine weitere Kontroverse heute im Deutschen Bundestag. Wer dabei welche Positionen vertrat, weiß Carsten Schabowski.
60 Milliarden Euro. Diese Zahl mit 10 Nullen beeindruckte auch Katrin Göring-Eckardt.
Welches Heu, meine Damen und Herren, wollen Sie eigentlich zu Gold spinnen, um das am Ende bezahlen zu können?
Die Fraktionschefin der Grünen ging auf Konfrontationskurs. Das sei Klientelpolitik, vor allem die Mütterrente. Damit sollen Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben, besser gestellt werden. Bezahlt werden soll auch das aus der Rentenkasse. Wie die geplante abschlagsfreie Rente mit 63, ebenfalls zu Lasten der jüngeren Generation, so Göring-Eckardt.
Die werden nämlich die Zeche für das bezahlen, was sie hier alles vorgelegt haben, was sie hier bestellt haben, meine Damen und Herren. Sie belasten die Rentenkasse, sie sind dabei unehrlich, sie plündern die Rentenkasse.
Über das Wort plündern stolperte unter anderem Matthias Zimmer von der Arbeitnehmervertretung der CDU.
Unsere Mütter, meine Damen und Herren, sind keine Erfüllungsgehilfen oder Begünstigte von Plündererbanden.
Auch Peter Weiß, ebenfalls CDU, verteidigte die GroKo und verwies auf das Wahlprogramm der Grünen, deren Rentenpläne dort unter anderem
stärkere Anrechnung von Kindererziehungszeiten und die Möglichkeit, die Teilrente bereits ab dem 60. Lebensjahr zu beantragen.
Sein Ergebnis:
Wenn man sich allein diese Forderungen der Grünen zusammenrechnet, ist das Finanzvolumen größer als das des Rentenpakets der Großen Koalition. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
Auch Carola Reimann von der SPD spendete den eigenen Rentenplänen Beifall. Gut, dass das passende Gesetz schon zum 1. Juli in Kraft tritt. Und gut auch, dass das Thema Rente das erste große Projekt der neuen Regierung ist.
Wer nämlich nur über Finanzierung redet, wer nur über Geld redet, der verliert die Menschen aus dem Blick, die jahrelang hart gearbeitet haben und die auf eine ordentliche Rente angewiesen sind.
Der rentenpolitische Sprecher der Linken, Matthias Birkenwald, hat gerechnet. Sein Fazit: Vor allem die beitragsfinanzierte Mütterrente ist ungerecht.
Weil dann die Aldi-Kassiererin mit ihren Rentenbeiträgen die Renten der Mütter von uns Bundestagsabgeordneten und von Rechtsanwaltsgattinnen finanziert. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss die verbesserte Mütterrente aus Steuern finanziert werden. Denn die zahlen auch gut verdienende Abgeordnete, Beamtinnen und und Beamte, Ärztinnen und Apotheker, Architekten, Unternehmerinnen und Künstler.
Die neue Ministerin Nahles, SPD, stellte sich heute übrigens nicht ans Rednerpult. Sie lauschte der Kritik lieber von der Regierungsbank.
Carsten Schabowski über die Rentendebatte im Bundestag. Höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, welche wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen in den kommenden Jahren angegangen werden sollten, haben auch Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften. Beide Seiten haben sich heute bei Pressekonferenzen zu ihren entsprechenden Erwartungen geäußert. Helene Buchholz weiß, welche Themen dabei im Mittelpunkt standen.
Zum 1. Januar 2015 will die Bundesregierung einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro einführen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Michael Sommer hofft nun, dass die entsprechenden Gesetze auch verabschiedet werden.
Koalitionsvereinbarungen sind das eine, Gesetze sind das andere und deswegen werden wir die Prozesse jetzt in diesem Jahr aktiv begleiten.
Wirtschaftsvertreter dagegen kritisieren gerade die sozialen Vorhaben der Großen Koalition. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, sagte:
Die neue Regierung muss handeln. Ich persönlich und wir im BDI hätten uns vom Koalitionsvertrag mehr Rückenwind gewünscht. Ein starker Ausbau von sozialen Wohltaten, das finden wir ja im Koalitionsvertrag, ist aus unserer Sicht aber eher Gegenwind.
Dabei ist die deutsche Konjunktur wieder im Aufschwung. Die privaten Konsumausgaben stiegen um fast 1%, weil Löhne und Gehälter um gut 2% gestiegen sind. Und die Erwerbslosenquote lag nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes mit 5,2% so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Trotzdem macht sich auch von der anderen Seite DGB-Chef Sommer Sorgen um die Zukunft der Bundesrepublik.
Ich verweise darauf, dass die starre Haltung der Union und puncto Steuern dazu führt, dass die Finanzbasis des Sozialstaates nach wie vor in Gefahr ist.
Und obwohl er nach eigener Aussage einige seiner Forderungen im Koalitionsvertrag wiederfindet, hat er noch einige Kritik.
Ich verweise auf den ganzen Komplex Bildung und Bildungsfinanzierung. Ich verweise auf den Komplex Mitbestimmung. Ich verweise darauf, dass die europapolitischen Äußerungen in der Koalitionsvereinbarung eher vage gehalten sind und mitnichten auf die Notwendigkeit eingehen, die ökonomische Situation in Europa zu stabilisieren.
Seiner Meinung nach braucht Europa ein gemeinsames Investitions- und Konjunkturprogramm. Die Sparpolitik der EU treibe gerade die Krisenländer in die Depression. BDI-Präsident Grillo dagegen fordert eine liberalere Marktwirtschaft innerhalb Europas, vor allem wenn es um erneuerbare Energien geht.
Die Energiewende gehört in die Generalrevision. Beherzte und umfassende Reformen sind nötiger denn je. Die ausufernden Kosten lassen sich nur auf europäischer Ebene, und zwar mit mehr Markt, das ist das Geheimnis, mehr Markt und mehr Eigenverantwortung der Betreiber von erneuerbaren Anlagen in den Griff kriegen.
CDU und SPD bleiben also unter Beobachtung. In den kommenden Monaten wird die Große Koalition mit Forderungen von allen Seiten konfrontiert sein, sowohl von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden als auch von Sozialverbänden und Gewerkschaft.
Helene Buchholz berichtete aus Berlin. Haben die mutmaßlichen Terroristen des NSU nicht nur 9 Bürger mit Migrationshintergrund umgebracht, sondern 2007 auch eine Heilbronner Polizistin? Davon geht jedenfalls die Bundesanwaltschaft aus, die im Münchner NSU-Prozess die Anklage vertritt. Heute wurde der bei dem damaligen Attentat schwer verletzte Kollege der Polizistin vor Gericht als Zeuge angehört. Jana Lange über die Aussage des Beamten.
Das Erste, an das er sich wirklich erinnern könne, seien die Schläuche in seinen Armen gewesen, als er im Krankenhaus aufgewacht sei, erzählt der Zeuge Martin Arnold im NSU-Prozess. Er hält das für einen schlechten Scherz seiner Polizeikollegen. Eindrücklich schildert Martin Arnold seine Erinnerungen rund um den Anschlag auf ihn und seine Kollegin Michelle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn. An die Tat selbst kann sich Martin Arnold nicht mehr erinnern. Wochenlang lag er durch den Kopfschuss schwer verletzt im Krankenhaus. Erst später hat er erfahren, dass seine Kollegin den Anschlag nicht überlebt hat. Die Michelle war einfach nicht mehr da, sagt er. Bis heute hat er mit den Folgen der Tat zu kämpfen, erzählt Walter Martinek.
Also bis jetzt, heute, hat er Gleichgewichtsprobleme im Dunkeln, eine relativ starke Gehöreinschränkung auf einer Seite und er hat natürlich das, was man normalhin posttraumatische Belastungsstörungen nennt, die jetzt wieder verarbeitet wurden.
Die Anklage geht davon aus, dass die beiden mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf die beiden Polizisten geschossen haben. Bei ihnen wurden die beiden gestohlenen Polizeiwaffen gefunden, später in der Zwickauer Wohnung des Trios auch die Tatwaffen. Einen persönlichen Bezug zu Michel Kiesewetter, die wie das NSU-Trio aus Thüringen stammt, schließt Bundesanwalt Herbert Diemer aus.
Also wir sind allen Hinweisen in dieser Richtung nachgegangen, sowohl was das persönliche Umfeld als auch das dienstliche Umfeld des Opfers anbelangt. Und wir haben dabei keinerlei Anhaltspunkte gefunden, die eine Aussage dahin zuließen, dass es weitere Tatbeteiligte gibt.
Vor Gericht berichtet der Polizist Martin Arnold, wie unzufrieden er damit war, dass es nach dem Anschlag keine Ermittlungsergebnisse gab. Bis heute weiß er nicht, was das Motiv gewesen sein soll. Die Anklage geht davon aus, dass die NSU-Terroristen zufällig die beiden Polizisten in Heilbronn ausgewählt haben. Sie seien für die Terroristen Vertreter des Staates gewesen, den es zu bekämpfen galt. Fast 7 Jahre nach dem Polizistenmord in Heilbronn versucht Martin Arnold, ein normales Leben zu leben. Polizist zu werden sei sein Kindheitstraum gewesen. Deshalb ist er noch dabei. Einsätze auf der Straße will er aber keine mehr machen. Sein Anwalt sagt, dass es ein guter Tag für Martin Arnold war.
Der Herr Arnold hatte durchaus natürlich auch auf den Tag heute hin sehr starke Erwartungen an sich selber natürlich auch. Und ich denke, nachdem das jetzt doch aus meiner Sicht sehr gut geklappt hat, ist er auch erleichtert. Und das wird auch so eine Art Abschluss für ihn sein. Das wünsche ich ihm jedenfalls.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mit seiner Einbürgerungspraxis hat das EU-Mitglied Malta für Aufsehen gesorgt. Wer 650.000 Euro auf den Tisch blättert, bekommt ohne Umschweife die maltesische Staatsbürgerschaft und damit automatisch auch die Rechte jedes EU-Bürgers. Heute hat sich das Europäische Parlament mit dieser Praxis beschäftigt. Aus Straßburg informiert Daniel Pokraka.
Das Europäische Parlament will nicht tatenlos zusehen und quer durch alle politischen Lager ist die Empörung über Malta groß.
Ich persönlich bin der Meinung, dass Bürgerschaft nicht zu kauf mag sein.
Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Staatsbürgerschaft nicht käuflich sein darf. Sie muss abhängen von der persönlichen Beziehung eines Menschen zu dem betreffenden Land, von der Beziehung zu den Einwohnern, wovon auch immer. Es muss eine persönliche Bindung zu dem Land geben.
Ihr könnt allemal Argumente bedenken, aber es muss eine persönliche Bindung sein mit dem Land.
Sagt der niederländische Liberale Jan Mulder und spricht damit für viele Straßburger Parlamentarier. Die heute beschlossene Resolution trägt die Unterschrift der 4 größten Fraktionen. Sie stellen unter anderem die Frage, ob die maltesische Regelung womöglich gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Schließlich gibt Malta reichen Menschen eine Chance, die es armen Menschen nicht gibt. Der Sozialdemokrat Josef Weidenholzer aus Österreich formuliert es noch etwas deutlicher.
So etwas verhöhnt alle, die unter Lebensgefahr versuchen, die Schengen-Grenzen zu überwinden. Und die Zuerkennung der Staatsbürgerschaft an die Zahlungsfähigkeit eines Antragstellers zu knüpfen, ist unter keinen Umständen zu akzeptieren.
Die Grünen wollen die Debatte weiterfassen. Der Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht findet, die EU-Staaten brauchen gemeinsame Regeln für das Staatsbürgerschaftsrecht.
Geregeltes Migrationseinwanderungsrecht bräuchten wir. Wir bräuchten ja auch Einwanderung, das wird immer wieder deutlich. Nur die Mitgliedstaaten, die weigern sich, sich auf solche Regeln zu einigen. Vielleicht auch, weil die einen oder anderen gar nicht wollen, dass es mehr Zuwanderung in Europa gibt. Und das ist natürlich eine Debatte, die müssen wir schon führen.
Die heute beschlossene Resolution fordert die EU-Kommission auf, sich mit den verschiedenen Staatsbürgerschaftsrechten zu beschäftigen. Dass grundsätzlich jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden kann, wem er einen Pass gibt, daran wird wohl auch Brüssel nichts ändern können. Der CSU-Abgeordnete Manfred Weber richtet deshalb seinen Appell an die Menschen in Malta.
Sie haben eine große Geschichte. Ihre Staatsbürgerschaft in Malta ist wertvoll. Sie können stolz darauf sein, Malteser zu sein und Europäer zu sein. Und deswegen bitte ich auch die Bürger in Malta, sagen Sie Ihrer Regierung, eine Staatsbürgerschaft Maltas ist nicht erkaufbar. Bitte hört auf mit dieser Gesetzgebung.
Die mutmaßlichen Täter sind flüchtig. Der Prozess gegen sie aber wurde heute eröffnet. Ein Tribunal der Vereinten Nationen versucht, den Mord an Libanons Ministerpräsidenten Rafik Hariri vor 9 Jahren aufzuklären. Die Richter könnten die Angeklagten nicht nur schuldig sprechen, sondern sie auch in Abwesenheit verurteilen. Ludger Kacmirczak informiert.
Die minutiöse Auflistung von Telefonaten und Handygesprächen werde eine wichtige Rolle in diesem Verfahren spielen, sagte Chefankläger Norman Farrell in seinem Eröffnungsplädoyer. Wir haben Mitschnitte und Protokolle von Gesprächen, von Fax- und SMS-Nachrichten, die verschickt wurden. Mit unseren Beweisen werden wir ohne jeden Zweifel belegen können, dass die Angeklagten alle Taten, die ihnen zur Last gelegt werden, auch begangen haben. Wir werden beweisen, dass sie schuldig sind. Die vier libanesischen Männer, die angeblich der prosyrischen Hisbollah nahestehen, sollen laut der Anklage das Attentat vorbereitet haben. Doch der Prozess am Sondertribunal für den Libanon findet ohne sie statt. Alle vier sind flüchtig. Immerhin sorgen zwei Dutzend vom Gericht bestellte Anwälte dafür, dass den Angeklagten selbst in Abwesenheit ein fairer Prozess gemacht wird. Besser ein so ungewöhnliches Verfahren als gar keins, meint Martin Youssef, der Sprecher des Gerichts. Wir hätten es auch lieber gesehen, dass die Angeklagten tatsächlich anwesend sind. Dies ist definitiv nur die zweitbeste Lösung. Aber es geht darum, die juristische Aufarbeitung des Prozesses nicht aufzuhalten. Die Menschen im Libanon wollen Gerechtigkeit und sie wollen wissen, was am 14. Februar 2005 wirklich passiert ist. Sie möchten, dass die Wahrheit ans Licht kommt und damit fangen wir heute an. Den vielen Prozessbeobachtern, die aus dem Libanon angereist waren, geht es in der Tat weniger um die individuelle Schuld der vier mutmaßlichen Attentäter. Sie wollen vielmehr wissen, wer die Drahtzieher hinter dem Anschlag sind, der Libanons Ex-Premier Hariri und 21 weiteren Menschen das Leben kostete. Seit Jahren werden die Auftraggeber im benachbarten Syrien vermutet. Damaskus hat eine Beteiligung an dem Verbrechen aber stets bestritten. Dieses Verfahren soll Klarheit bringen, hofft auch Hariris Sohn Saad, der vor dem Gerichtsgebäude im strömenden Regen von einem historischen Ereignis für sein Land sprach. Dieses Verfahren, so Hariri, werde der Straflosigkeit nach 9 Jahren ein Ende bereiten. Diejenigen, die dieses Verbrechen begangen haben, sind Libanesen und sie gehören einer ganz bestimmten politischen Partei an. Solange niemand das Gegenteil beweist, gelten sie als unschuldig. Was wir wollen, ist Gerechtigkeit, keine Rache. Darum ging es uns nie. Und am Ende dieses Prozesses werden wir hoffentlich die Wahrheit herausgefunden haben. Kurz bevor im Den Haager Vorort Leitschendamm das Verfahren gegen die vier Angeklagten eröffnet wurde, war im Libanon erneut eine Autobombe explodiert. Wieder ein Attentat, das Tote und Verletzte gefordert hat. Für viele Beobachter ein Indiz dafür, dass der Prozess die Stimmung in der Region weiter anheizen und neue Gewalt schüren wird.
So etwas wie offizielle Hochrechnungen gibt es in Ägypten natürlich nicht. Aber nach Auszählung der Stimmen in fast allen Provinzen des Landes ergibt sich ein klares Ergebnis. 98% der Wahlberechtigten haben für die neue Verfassung votiert. Viele Ägypter haben sich allerdings gar nicht erst an der Volksabstimmung beteiligt. Aus Kairo berichtet Karin Sinz.
Die breite Zustimmung überrascht Beobachter nicht wirklich. Über Wochen hatte die Übergangsregierung in einer regelrechten Propagandawelle für ihre neue Verfassung geworben. Eine Verfassung, die zum Beispiel den Frauen Gleichberechtigung zuspricht. Der ägyptische Soziologe und Menschenrechtsaktivist Saad Eldin Ibrahim analysiert die Abstimmung für eine regierungsunabhängige Organisation. Wenn wir dieses Referendum mit den anderen in den letzten Jahren vergleichen, dann merken wir, dass es erstens weniger Unruhen gab, zweitens die Leute einander geholfen haben und drittens, es haben vor allem Frauen abgestimmt. Außerdem lag die Wahlbeteiligung in den ländlichen Provinzen höher als in den Städten. Die Wahlbeteiligung war sicher der Knackpunkt des Referendums. Wie viele Ägypter würden der Übergangsregierung, die ja durch den Sturz von Präsident Morsi an die Macht kam, indirekt auch ihr ihre Stimme geben? Die Wahlbeteiligung am ersten Tag war niedriger, als wir erwartet hatten. Aber insgesamt liegt sie bei 55%. Mehr als 27 Millionen Ägypter haben sich am Referendum beteiligt. Wir haben festgestellt, dass viele noch in den letzten 3 Stunden abgestimmt haben. Die neue Verfassung gilt auch als Fahrplan für die nächsten Monate, in denen weitere Wahlen geplant sind. Und viele Ägypter verbinden mit ihr große Hoffnungen. Präsident Mansour wird jetzt sagen, ob es zuerst Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen geben wird. Ich hoffe, dass zuerst die Präsidentschaftswahl kommt. Dann kommt Stabilität zurück, egal wie die Ägypter wählen und wer Präsident wird. Ich hoffe, wir kommen endlich voran und die Proteste hören auf. Daran haben allerdings viele Zweifel. Denn beispielsweise war im Komitee, das den Entwurf der Verfassung erarbeitet hat, die Muslimbruderschaft nicht vertreten. Fast ihre komplette Führungsriege sitzt im Gefängnis. Auch viele Aktivisten der Revolution von 2011. Der ägyptische Menschenrechtsaktivist und Soziologe Saad Eldin Ibrahim. Die Jugend ist enttäuscht. Viele junge Menschen, die bei der Revolution 2011 dabei waren, haben das bittere Gefühl, dass ihre Revolution gestohlen wurde. Und sie geben dem Militär die Schuld dafür. Das hat seine Macht durch die neue Verfassung zementiert. Und eine Präsidentschaftskandidatur von Militärchef al-Sisi ist bei einer breiten Zustimmung beim Referendum sehr wahrscheinlich.
Soweit der Bericht von Karin Sinz. Jetzt steht es fest, der Hamburger Senat kauft dem Energiekonzern Vattenfall die Strom- und Fernwärmenetze in der Hansestadt ab für rund 1,5 Milliarden Euro. Das Gasnetz, das dem Unternehmen E.ON Hanse gehört, soll später noch dazukommen. Einzelheiten von Barbara Renne.
Es war kein einfacher Kompromiss, denn Vattenfall hatte nach dem Volksentscheid immer wieder beteuert, freiwillig geben wir unsere Netze nicht her. Im Gegenteil, eigentlich wollte der Konzern im jetzt beginnenden Konzessionsverfahren für das Hamburger Stromnetz als Konkurrent zur Stadt auftreten. Nach wochenlangen schwierigen Verhandlungen gelang dem Hamburger Senat nun der Durchbruch. Sichtlich erleichtert trat Bürgermeister Olaf Scholz am Vormittag vor die Presse.
Die Stadt Hamburg bekommt wieder ihr Stromnetz. Und sie bekommt das Fernwärmenetz. Sie kann die notwendigen Investitionen, die für auch die Energiewende in Hamburg notwendig sind, jetzt allein auf den Weg bringen.
Vor einigen Jahren hatte Hamburg schon ein Viertel des Stromnetzes zurückgekauft. Jetzt bekommt die Stadt von Vattenfall auch die restlichen 75% überlassen. 412 Millionen Euro zahlt Hamburg dafür. In ein paar Jahren soll die Stadt dann auch das Fernwärmenetz mit seinen zwei Kraftwerken von Vattenfall übernehmen können. Für rund 1 Milliarde Euro.
Wir haben mit unserer ganzen Energie, unserem ganzen Elan dafür gesorgt, dass ein möglichst gutes Ergebnis zustande kommt. Deshalb habe ich eingangs gesagt, das Beste an diesen Verträgen ist, dass der Konfliktweg niemals zu einem besseren Ergebnis geführt hätte.
Anstifter des ganzen Verfahrens ist die Initiative Unser Hamburg, unser Netz. Sie hatte den Volksentscheid auf den Weg gebracht und knapp gewonnen. Mit dem Rückkauf des Strom- und später auch des Fernwärmenetzes ist Hamburg unserem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen, sagt Initiativensprecher Manfred Brasch. Denn nun habe Hamburg viel größere Chancen, sich auch im Konzessionsverfahren durchzusetzen. Ende des Jahres wird entschieden, wer das Hamburger Stromnetz vom kommenden Jahr an betreiben darf. Doch die Skeptiker bleiben. Eine Milliardeninvestition für Rohre und Leitungen und nur wenig energiepolitischen Einfluss, das wird die Stadt teuer zu stehen kommen, warnt Christoph Metzner vom Steuerzahlerbund.
Letzten Endes kann sie sich das nicht leisten, weil wir bereits so viele Schulden haben und jährlich knapp 1 Milliarde Euro an Zinsen zahlen für Schulden, die wir bereits jetzt haben. Jetzt kommen noch mal hunderte von Millionen an neuen Schulden drauf. Das wird schwierig.
Erleichtert dürften allerdings die rund 2000 Männer und Frauen sein, die für das Strom- und Fernwärmenetz von Vattenfall arbeiten. Sie müssen sich nun keine Sorgen mehr um ihre Jobs machen.
In den deutschen Kinos läuft heute der Film 12 Years a Slave an. Im englischsprachigen Raum ist das historische Epos schon seit mehreren Monaten zu sehen. Bei Kritikern wie Kinogängern ist es ein Erfolg. Auch bei den heute bekannt gegebenen Nominierungen für die Oscar-Trophäen hat sich das Sklavendrama durchgesetzt. Es gibt aber noch aussichtsreichere Streifen für die Auszeichnung. Aus Los Angeles, Nicole Markwald.
Zwei Filme teilen sich den Platz des Spitzenreiters. Die Gangsterkomödie American Hustle und das Weltraumdrama Gravity wurden jeweils 10-mal nominiert. Allerdings glänzt Gravity hauptsächlich im technischen Bereich, wohingegen American Hustle in allen 4 wichtigen Schauspielerkategorien vertreten ist. Amy Adams könnte zum Beispiel erstmals einen Oscar als beste Schauspielerin gewinnen. Sie müsste sich gegen Sandra Bullock, Judi Dench, Meryl Streep und Cate Blanchett durchsetzen. Blanchett hatte für ihre Rolle in Blue Jasmine bereits einen Golden Globe erhalten. Bei den Männern können sich Christian Bale, Bruce Dern, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey und Chiwetel Ejiofor Oscar-Hoffnungen machen. Letzterer für seine Darstellung in dem Sklavendrama 12 Years a Slave.
Na Freundchen, wie geht's dir jetzt?
Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann und Sie haben keinerlei Recht, mich festzuhalten.
Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger.
Der Film des britischen Regisseurs Steve McQueen erhielt insgesamt 9 Nominierungen und gilt damit als weiterer Favorit. Jeweils 6-mal nominiert wurden Nebraska, Dallas Buyers Club und Captain Phillips mit Tom Hanks. Hanks schaffte es als Darsteller nicht in die Endauswahl. Allerdings landete Captain Phillips in der Königskategorie Bester Film. Daneben gibt es 8 weitere Finalisten, darunter Her, Philomena, The Wolf of Wall Street und Gravity. Aus deutscher Sicht sind die Oscar-Aussichten durchwachsen. Nicht berücksichtigt wurde Daniel Brühl als Niki Lauda in dem Rennfahrerdrama Rush – Alles für den Sieg. Diese Rolle hatte ihm zuvor jeweils 1 Nominierung für einen Golden Globe und einen SAG Award eingebracht. Ebenfalls nicht in die Endrunde als bester fremdsprachiger Film schaffte es der deutsche Beitrag 2 Leben. Allerdings gibt es in der Kategorie bester animierter Kurzfilm eine deutsche Oscar-Hoffnung. Max Lang und Jan Lachauer wurden für ihre Arbeit bei der Verfilmung des Kinderbuchs Room on the Broom nominiert.
Is there room on the broom for a dog like me?
For a bird like me?
For for a frog like me.
In Deutschland ist das Kinderbuch bekannt als Für Hund und Katz ist auch noch Platz. Die beiden jungen Regisseure sind Absolventen der Filmakademie in Ludwigsburg. Max Lang kann bereits zum zweiten Mal auf die goldene Statue hoffen. Er war bereits einmal mit seinem Film Der Gryffalo für den Filmpreis nominiert. Am 2. März geht dann die Verleihung der Oscars über die Bühne.
Und das war das Echo des Tages für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Weidemann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.